Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hambach in der Oberpfalz. Wir sprechen weiter über das große Thema Gewissen. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Das Thema Gewissen, das ist ein langer Absatz, logisch, das spielt ja auch im kirchlichen Leben, in der kirchlichen Lehre, in der Moraltheologie spielt das ja eine große Rolle. Und Pfarrer Dr. Christian Schulz kennt sich mit dem Thema Gewissen schon gut aus, da hat er intensiv drüber gearbeitet. Kann uns da einige Auskunft geben. Wir freuen uns, dass es sich heute wieder die Zeit nimmt. Grüße Gott, Pfarrer Schulz.
Ein herzlicher Gruß zurück. Gruß Gott an Sie, Herr Dornis, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das Gewissen, so sagt es der Katechismus, wirkt im Innersten des Menschen. Es ist ein Urteil der Vernunft, das ihm zum gegebenen Zeitpunkt gebietet, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Durch das Gewissen, so der Katechismus, erfasst der Mensch, ob eine auszuführende oder bereits vollbrachte Handlung sittlich gut oder schlecht ist. Darüber haben wir schon in einem ersten Teil gesprochen und kommen da sicherlich heute auch an der einen oder anderen Stelle darauf zurück. Ich gehe mal in den Punkt 1778 weiter. Da zitiert der Katechismus, Pfarrer Schulz, da zitiert der Katechismus den seligen John Henry Newman. Und da fällt eine Formulierung, dass das Gewissen ein Gesetz des Geistes sei, das auch den Begriff der Verantwortlichkeit, der Pflicht, einer Drohung und einer Verheißung in sich schließe. Was bedeutet das denn, dass da so etwas eingeschlossen sei wie Verantwortlichkeit, Pflicht, ja, Drohung und Verheißung?
Letztlich wird damit das, was wir in der ersten Einheit zum Gewissen schon etwas ausgeführt haben, noch einmal in anderen Worten zur Sprache gebracht, dass der Mensch im Gewissen dazu gerufen ist, sich auszustrecken nach dem Guten beziehungsweise sich gegen das Böse zu entscheiden. Und Entscheidung in diesem Sinne bedeutet immer, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Handlungen, die aus freiem Willen und eben auch bewusst gesetzt werden. Und diese Verantwortung wird nicht in etwas Ungewisses hineingetragen, sondern diese Verantwortung wird im christlichen Sinne verstanden als ein unmittelbares Stehen vor Gott, dem Guten schlechthin, der den Menschen zum Guten ruft. Und da geht eben auch daraus hervor, dass es nicht beliebig ist, nicht unbedeutend ist, wie wir handeln und was wir tun, sondern gerade auch dieser Bereich der Verantwortlichkeit, auch der Drohung, impliziert das, was wir unter dem Gericht Gottes verstehen, dass der Mensch eben auch nach seinen Taten Urteil finden wird, beurteilt wird. Da wird uns noch einmal mehr deutlich, welch große Verantwortung wir nicht nur in Bezug auf das Handeln als solche tragen, sondern was auch für Konsequenzen aus dem richtigen oder falschen Wahrnehmung der Verantwortung für uns folgen können. Insofern einmal auch das Bedrohliche, insofern, wenn der Mensch nicht dem recht gebildeten Gewissen folgt, also sich für das Böse entscheidet. Aber wir haben dann auch als letzten dieser Begriffe den Begriff der Verheißung. Das ist wiederum natürlich das Lockende, die Möglichkeit, das Gute zu erreichen und verbunden mit dem Gericht auch im Angesicht Gottes bestehen zu können. Damit letztlich durch die Ausrichtung des eigenen Lebens, in der Lebenshaltung und den einzelnen Handlungen in der Summe des Lebens auf dieses Ziel hin ausgerichtet zu sein und das Ziel, Gott selbst, der der Gute ist, zu erreichen.
Und da sind wir, Pfarrer Schulz, wenn wir hier über das Gewissen sprechen, an einem wichtigen Punkt. Die Berufung auf das Gewissen, das ist nicht einfach so aus dem Bauch heraus, mal so, wie ich mal gerade so mich damit fühle, denke, was jetzt gut oder nicht gut sei, was ich jetzt tun soll, was sittlich geboten ist, wie das im kirchlichen Jargon dann immer heißt. Und jetzt haben Sie es gesagt, dass eben auch ich schon mein Gewissen auch bilden muss. Das ist ein fester Begriff auch, der immer wieder auch in der kirchlichen Sprache auftaucht, die Gewissensbildung. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie kann ich nun die Stimme des Gewissens bilden bzw. ja richtig wahrnehmen?
Grundlage wofür die Notwendigkeit der Gewissensbildung ist, um das doch noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen, tatsächlich unser Verständnis von der Gewissensfreiheit. Dieser Begriff kursiert ja allenthalben. Aber dieser Begriff muss eben in rechter Weise verstanden werden. Gewissensfreiheit meint, dass ein Mensch dem und nur dem folgen muss und darf, was er im Urteil seines Gewissens für wahr und gut erachtet. Also insofern muss jeder Mensch frei sein, ohne Zwang diesem Entscheid zu folgen. Gewissensfreiheit bedeutet aber niemals, dass das Gewissen als solches frei ist von einer objektiven Ordnung. Also das Gute und das Böse wird nicht vom Gewissen festgesetzt, sondern wird vorgefunden, erkannt, und diese Erkenntnis fließt dann in die Beurteilung von einzelnen konkreten Handlungen ein. Das ist also letztlich das Zusammenspiel von Freiheit des Gewissens, sich eben zu entscheiden, auch als ganze menschliche Person für oder gegen dieses, aber zugleich auch sich an das Gute zu binden. Was ist aber das Gute, was ist das Böse? In allgemeiner Weise haben wir Prinzipien, die wir benennen können. Das oberste Prinzip ist sowieso sehr allgemein. Das Gute ist zu tun, das Böse ist zu unterlassen. Aber es wird natürlich schwieriger, je konkreter die Dinge werden, also bis in die alltägliche Lebenswelt hinein. Und hier braucht es natürlich Maßstäbe. Es braucht Quellen, aus denen wir schöpfen, die die Grundlage dafür bilden, damit die eigene Vernunft, das Verstandesvermögen letztlich zu richtigen, zu guten Urteilen kommt über das, was von mir in dieser konkreten Situation gefordert ist. Wir können uns das auch vielleicht ein bisschen so plastischer machen, anschaulicher machen. Ein Mensch, der in die Welt hineingeboren wird, ist ja zum Beispiel zunächst auch ohne Begriffe da, ohne Worte. Sprache muss er lernen. Aber die Dinge, die er lernt zu benennen, sind als Wirklichkeit bereits da. Und er hat das Vermögen, das Vernunftvermögen, eben diese Wirklichkeit wahrzunehmen und zugleich auch, und jetzt eingebunden in die bereits bestehende menschliche Gemeinschaft, dies in eine gewisse Ordnung zu bringen und vor allem auch die Begriffe anzunehmen und damit der Wirklichkeit nahe zu kommen und die Wirklichkeit zu erfassen. Und wir können sagen, dass es im sittlichen Bereich auch genauso ist. Niemand wird geboren und hat da schon in sich tragend das Gewissen als eine Stimme. Wir sprachen ja auch schon in der vorherigen Einheit darüber, dass da wie eine diktierende Stimme zu ihm spricht, dies ist gut, dies ist schlecht, sondern der Mensch ist darauf verwiesen, aufgrund seiner Vernunfterkenntnis dies zu erkennen und auch entsprechend danach zu handeln. Dieses Vermögen ist ihm gegeben, auch der grundsätzliche Zug, überhaupt seine Handlungen zu reflektieren. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind die Orte, in denen das auch verfeinert werden kann, in denen das quasi gespeist und genährt wird, das Vermögen, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Es gibt verschiedene Quellen der Gewissensbildung. Zum einen sind es natürlich Kenntnisse, die uns durch andere Personen übermittelt und vermittelt werden. Zuerst und vor allem natürlich durch die Eltern, sind die wichtigsten und ersten Bezugspersonen in unserem Leben, durch Lehrer und durch andere Menschen, die uns umgeben. Das heißt, wir werden konfrontiert mit Werturteilen, auch mit Erfahrungen, die andere bereits gemacht haben, die sie formulieren oder vorleben, und wir nehmen das wahr, nehmen das auf, können uns dazu stellen, eventuell aber auch ablehnen. Es gibt ganz eigene persönliche Erfahrung, die wir machen in unserem Leben, und diese Erfahrungen, die reflektieren wir natürlich auch. Im besten Falle tun wir das und lernen für uns selbst daraus. Und dann gibt es natürlich auch eben in dieser Reflexion weitergehende Überlegungen, in denen wir bestimmte Wahrheiten von anderen wiederum ableiten. Das ist natürlich auch ein Anspruch, den wir also als einen Anspruch an den Intellekt bezeichnen würden. Das heißt, Verstandesvermögen muss auch geformt werden, auch die Bereitschaft zu reflektieren. Der Katechismus hat das ja auch hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Er spricht hier von einem Streben nach Innerlichkeit. Das ist gewissermaßen das Erste und Grundlegendste, was überhaupt erst eine wirkliche Gewissensbildung ermöglichen kann, nämlich innezuhalten und sich bewusst zu machen, ich denke nach über das, was ich tue. Also nicht nur über die allgemeinen Dinge, die Sinnhaftigkeit meines Lebens als solches, sondern ich denke über mich und mein Handeln in dieser Welt nach. Das ist natürlich etwas ganz Bewusstes und es gibt gewisse Anlagen bei Menschen, bei denen das intensiver ausgeprägt ist als bei anderen. Aber das geschieht natürlich immer auch im Zusammenspiel mit der menschlichen Mitwelt. Und da ist die ganz große Frage, in welchem Umfeld lebe ich und welche Quellen suche ich selber bewusst, um mein Gewissen zu bilden und zu verantwortbaren und vor allem auch richtigen und guten Entscheidungen für mein Handeln zu kommen.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Wir sprechen über das Gewissen, das wir bilden sollen. Wir sollen ein Streben nach Innerlichkeit haben, das Gewissen befragen, halte Einkehr in dein Gewissen. So zitiert der Katechismus den heiligen Augustinus, halte Einkehr in dein Gewissen, dieses befrage und in allem, was ihr tut, schaut, dass Gott euer Zeuge sei. Das muss man vernünftig tun. Der Katechismus spricht auch vom klugen Urteil des Gewissens, das praktisch und konkret die Wahrheit über das sittlich Gute anerkennt, das sittlich die Wahrheit, die im Gesetz der Vernunft ausgedrückt ist, als klug, so sagt es der Katechismus, als klug bezeichnet man den Menschen, der sich diesem Urteil gemäß entscheidet. Das hört sich jetzt, wenn wir das so drüber sprechen, Pfarrer Schulz, das hört sich vielleicht so auf das erste Hören vielleicht ein bisschen schulmeisterlich an, wenn die Kirche uns das so sagt. Aber da müssen wir jetzt Sie jetzt auch als den im geübten Moraltheologen nochmal zur Sicherheit fragen. Das sind schon auch Sachen, gerade auch wenn es um das Gewissen geht, das macht die Kirche nicht aus einem Bevormundungszwang, sondern weil es ihr schlicht und ergreifend um unsere Beziehung zu Gott geht. Mit ganz klassisch gesagt um unser Heil geht.
Es geht um das letzte Ziel, das ist bei allem immer im Blick zu behalten, das haben Sie richtig gesagt, um das Heil. Und dann geht es, wenn man das Ziel vor Augen hat, immer wieder um die Frage, wie ist mein Leben ausgerichtet? Ist es auf dieses Heil hin ausgerichtet, auf das Gute oder eben nicht? Das bedeutet also, das ist elementar für die Erreichung unseres Ziels, auf das hin wir geschaffen sind und letztlich für die Verwirklichung des Menschseins, wie Gott es sich in der Schöpfung für uns gedacht hat, nämlich in Einheit mit ihm, dem göttlichen Gesetz, der Wahrheit und dem Guten zu leben. Und die Wahrheit ist tatsächlich etwas, was dem menschlichen Verstand zugänglich ist. Gleichzeitig aber auch besteht die Gefahr der Trübung und der Verwirrung. Wenn wir alle in der gleichen Weise mit einer hundertprozentigen Evidenz das Wahre und Gute erkennen würden und wenn zugleich auch noch unser Wille in der Lage wäre, das 100% zu verfolgen, dann würden wir ja nicht sprechen müssen vom Bösen in der Welt, von der Sünde, Versagen, all das gäbe es nicht. Aber wir haben es zu tun mit einer gefallenen Welt. Und das bedeutet, dass es Trübung der Verstandeseinsicht, aber auch Schwächung des Willens gibt. Das sind Folgen dessen, was wir unter dem Begriff der Erbschuld oder Erbsünde fassen oder die Ursünde. Und das bedeutet, dass wir als Menschen, um unser ewiges Ziel zu erreichen, in einem beständigen Kampf auch gestellt sind gegen die Schwäche des eigenen Willens, das wirklich Gute auch anzustreben und umzusetzen und gegen eben die Verdunklung auch unserer Verstandeseinsicht angehen müssen. Da ist eben die Kirche in ganz besonderer Weise gefordert, uns zum einen zu helfen, auch gerade im Heiligen Geist geführt und geleitet, das Wahre und Gute, dem Gesetz Gottes entsprechende, bis in die Fragen konkreter Lebensführung hinein zu erkennen und die Gnadenmittel auch anzubieten und uns nahezubringen, die helfen, mit dem eigenen Willen auch so ausgerichtet zu sein, diese Wahrheiten im Handeln umzusetzen. Und insofern ist die Kirche auf jeden Fall in der Verantwortung, weil Christus ja nichts anderes getan hat und auch der Kirche nichts anderes anvertraut hat, als die Führung des Menschen zum Heil und zu seiner Vollendung hin. Und Vollendung gibt es nicht, ohne auch an der eigenen Vervollkommnung in dieser Welt zu arbeiten. Dass das mit Schwächen verbunden ist, auch mit eigener persönlicher Sünde, das ist keine Frage, aber wir sind dazu gehalten, uns mehr und mehr Gott, dem höchsten Guten, dem allein Guten, anzugleichen, ihm ähnlich zu werden.
Und so wichtig und so gut in einem ganz umfänglichen Sinn, das für uns ist, so kann das auch darüber schweigt die Kirche nicht. Pfarrer Schulz, kann das auch manchmal ungemütlich werden in dieser Welt? Der Mensch hat das Recht, so sagt es der Katechismus, in Freiheit seinem Gewissen entsprechend zu handeln und sich dadurch persönlich sittlich zu entscheiden. Der Mensch darf also, so der Katechismus, nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Da kann es durchaus auch mal schwierig werden, gerade in der heutigen Welt, wo man so dem ein oder anderen Zwang von außen auch gerne mal unterliegt, da tatsächlich auch nach seinem Gewissen zu handeln, beziehungsweise nicht gegen das Gewissen zu handeln. Das kann auch schon mal herausfordernd sein.
Allerdings, es kann Konfliktsituationen geben, zuhauf sogar. Es kann natürlich auch Situationen geben, in denen der einzelne Gläubige das, was die Kirche an ihn heranträgt, als verbindlich nicht mittragen kann. Es kann natürlich verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass ein solcher Mensch nach reiflicher Prüfung für sich persönlich tatsächlich, und er hat alle Mittel ausgeschöpft der Information und der Reflexion, zu keinem anderen Ergebnis kommt als zu seinem, das eventuell im Widerspruch zu einer kirchlichen Einschätzung, vielleicht auch zu einer lehramtlichen Vorlage eines bestimmten sittlichen Sachverhalts ist. Es kann aber auch sein, dass ein solcher Mensch tatsächlich nicht alle Mittel ausgeschöpft hat, der Information, eben im Grunde genommen auch die Quellen, die unerlässlich sind, um eine richtige Entscheidung zu treffen, auszuschöpfen. Und dass er zudem auch nicht die Demut mitbringt, zu sagen, dass ich als einzelner Gläubiger immer noch darauf vertrauen darf, dass dem Ganzen der Kirche, was mir letztlich im Lehramt begegnet, in offiziell verbindlicher Weise, die größere Wahrscheinlichkeit für die Wahrheit liegt als in meiner persönlichen Entscheidung. Also es gibt diese Bandbreite an Möglichkeiten, warum man zu einem solchen Ergebnis kommt und wie man da steht. Und da setzt natürlich auch wieder Verantwortlichkeit ein. Bin ich gewissenhaft in der Bildung meines Gewissens und komme dann zu einem Gewissensspruch, oder bin ich nachlässig, bin ich überheblich, lasse ich Aspekte außer Acht aus einer gewissen fahrlässigen Haltung heraus oder nicht an Erkenntnis der Autoritäten, von denen ich doch auch wissen muss, dass sie tiefere Einsichten in bestimmte Sachverhalte haben. Also da liegt auch wieder meine ureigenste Verantwortung. Aber es kann tatsächlich am Ende so sein, dass jemand davon überzeugt ist, dass er seinem Gewissensspruch folgen muss, auch gegen eine Lehre der Kirche. Da ist es wichtig zu beachten, dass das zu achten ist, auch von Seiten der Kirche, die oberste und höchste Instanz, die über die Sittlichkeit eines Menschen letztlich urteilt, ist der Spruch, der dem Gewissen entspricht. Aber das heißt nicht, dass er dispensiert ist, die Wahrheit zu suchen und zu tun. Das ist also ein Zusammenspiel von Verantwortung und Freiheit. Und jene Faktoren, die ich vorher nannte, spielen eben für die richtige Beurteilung einer solchen Situation eine herausragende Rolle. Die Kirche wird und darf niemals Zwang ausüben, also niemanden in seinem Gewissensspruch beugen wollen. Insofern wird sie das immer akzeptieren, aber zugleich auch, wenn es einen Widerspruch gibt, deutlich machen, dass sie nicht akzeptieren kann, anzunehmen, dass das, was der Einzelne jetzt für sich für wahr erachtet, tatsächlich das Wahre und letztlich auch Gute ist. Also wir haben hier eine Unterscheidung zwischen dem objektiven Sachverhalt, der immer noch beurteilt werden kann und muss und auch benannt werden muss, und dem subjektiven, dass eine solche Person auch in einem wenigstens von außen wahrgenommenen Irrtum, wenn es sich um einen echten Gewissensspruch handelt, zu achten ist. Andererseits ist die Gemeinschaft ja nicht in jedem Fall darauf verpflichtet, Folgen, die sich aus einem zumindest von ihr im Blick auf den Einzelnen erkannten falschen Gewissensurteil ergeben, nicht auch Grenzen zu setzen. Das ist kein Zwang, der den Gewissensspruch als solchen des Einzelnen berührt, aber natürlich Folgen, die sich daraus ergeben, und die können ja mitunter auch unheilvoll sein. Ich kann das vielleicht mal illustrieren. Wir werden gleich sagen, das ist natürlich ein Irrtum, aber es mag Terroristen geben, die nach bestem Wissen und Gewissen zu der Überzeugung gelangt sind, sie müssten, um ihre Ideen voranzubringen, ein fürchterliches Attentat begehen. Dann werden wir sagen, das ist objektiv gesehen falsch, aber wenn dieser Mensch von sich sagt, das ist mein Gewissen, das mir das gebietet, dann kann ich das nur so stehen lassen. Natürlich auch versuchen, das aufzuklären und dem abzuhelfen. Aber wenn das nicht gelingt, und dann muss ich insofern das auch respektieren, aber nicht die Folgen, die sich daraus ergeben. Wir werden natürlich auch dem Objektiven folgen müssen und ihn daran hindern dürfen, solche Taten auch umzusetzen. Es handelt sich hier natürlich um Irrtum, und dem darf man keinen freien Lauf gewähren. Aber wir sind nicht in den innersten Personenkern dieses Menschen eingedrungen und haben durch Zwang versucht, auf ihn einzuwirken, zu einer anderen Einsicht zu gelangen.
Ja, es ist ein nicht ganz einfaches Thema, Pfarrer Schulz, mit diesem Gewissen, aber es ist uns trotzdem, wie wir hier gelernt haben, in diesen Sendungen aufgetragen, dass wir da in unser Innerstes hören und auch das Vertrauen haben und das Ganze natürlich auch immer wir Christen im Gebet dann tragen, ins Gebet mitnehmen, dass wir dann zu guten Entscheidungen und einer guten Gewissensbildung kommen. Dafür brauchen wir eine Stärkung und bitten Sie dann auch zum Abschluss der Sendung um den Segen. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie der Hinweis: Es gibt von dieser Sendung wie immer CD und Podcast, horeb.org, unsere Internetadresse horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke vor allem Ihnen, Pfarrer Christian Schulz in Hornbach in der Oberpfalz, für diese Gedanken zum Thema das Gewissen. Im Katechismus steht das alles auch nochmal schwarz auf weiß. Sie müssen da unbedingt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal reinschauen. Ab dem Punkt 1777 finden Sie da die Lehre der Kirche. Dürfen wir Sie, Pfarrer Schulz, zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten?
Ja, und wir bitten besonders auf die Fürsprache der Gottesmutter, aber nehmen wir vielleicht auch mal den heiligen Thomas Morus, den großen Heiligen auch des freien Gewissens, aber auch dessen, der seinem Gewissensentscheid unbedingt folgte und damit auch die Absolutheit des Wahren deutlich machte, gegen die schlimmste Konsequenz, die man eventuell auch dafür in Anspruch nehmen muss, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes den eigenen Kopf zu verlieren, also das Martyrium zu erleiden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch alle auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und auf die Fürsprache des heiligen Thomas Morus, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.